herzlich willkommen zu Kulturindustrie, dem Podcast, in dem heute zwei Menschen über Pop und andere Kultur sprechen. Ich bin Lukas Bawenschik und bei mir ist heute Michaela Satori.
Hallo.
Und heute geht es um die Woche der Kritik, eine in der heutigen Form seit 2015 stattfindende Parallel- und vielleicht auch Gegenveranstaltung zur Berlinale, organisiert durch den Verband der deutschen Filmkritik. Der Versuch schien mir immer, Filme nicht einfach in großer Zahl vor das Publikum zu werfen, sondern so ein wenig einzuordnen, zu debattieren, jedes Bild weiterzudenken und manchen vielleicht auch zu widersprechen. Wir nehmen uns heute zwei der abendfüllenden Programme an, einerseits dem mit dem Titel Libertine vom 13. Februar mit den Filmen The Stonebreakers von Azul Eichenberg, Friday Night Stand von Jan Soldat und Inuo von Masaaki Yuasa. Und danach geht es um die beiden Filme, die für das Streitgespräch vom 15. Februar gezeigt wurden, nämlich Edouard und Charles von Pascal Baudet und 2551.01 von Norbert Pfaffenbichler. Michaela, wir haben letztes Jahr schon eine Sondersendung, eine Extrafolge über die Woche der Kritik gemacht. Jetzt bist du also quasi schon beim zweiten Mal auf diesem Festival. Wie erging dir es dieses Jahr?
Es war spannend. Also unfassbar, wie ich from the comfort of my own home an einem fantastischen Filmfestival teilnehmen konnte. Ich habe ja jetzt nicht so dieses Filmfestival-Feeling und ich weiß gar nicht, wie das ist, weil ich noch nie vorher auf einem Film war ich schon mal. Doch, in Heidelberg war ich immer auf ein paar Veranstaltungen, aber nicht, um danach darüber zu sprechen. Ja, aber ich fand es trotzdem super, vor allem, weil ich dadurch immer Filme sehe, von denen ich nie in meinem ganzen Leben gehört hätte und wahrscheinlich auch niemals gesehen hätte. Und das, da bin ich immer großer Fan von.
Ja, und ich glaube, in diesem Fall auch Sachen, die man danach vielleicht auch nirgendwo mehr so richtig sehen kann. Das ist ja leider das Problem oft mit Festivalsachen, dass man vielleicht dann Sachen enthusiastisch empfehlen möchte, aber sie dann auch wieder aus der Welt verschwunden sind. Ich bin immer noch großer Fan von dem Konzept dieses Festivals, weil so dieses Zusammenfügen von verschiedenen Titeln, die so einen Resonanzraum, so einen Diskursraum füllen und dann vor allen Dingen auch die Option anbieten, sie zusammenzudenken und zu überlegen, okay, wie ergänzen die sich? Das finde ich schon immer ein spannendes Konzept. Und wenn in sowas Filmkritik eingebunden wird und nicht nur so als Nachzügler an dem Ganzen dranhängt, sondern so Teil dieser Produktion ist, dann ist mir das natürlich auch immer sympathisch, weil ich das ja nun auch einmal einen gewissen Teil meines Lebens mit Filmkritik fülle. Aber ich würde auch sagen, lass uns doch nicht allzu viel über das Allgemeine reden. Ich habe mir hier irgendwie auch die Konferenz und dergleichen am Anfang über die Zukunft des Kinos und die Frage nach dem Fortschritt im Kino angeschaut. Da war manches sehr interessant, anderes weniger. Ich war ein bisschen irritiert davon, wie schwer es scheinbar war, Leute gut zu dolmetschen, also gleichzeitig Deutsch und Englisch irgendwie anzubieten oder eben kurz nacheinander. Aber die Wortbeiträge da von Leuten wie zum Beispiel Georg Seslin oder Kevin Billy saß da in einem Panel, waren schon sehr interessant. Aber wir fangen an mit dem Programm vom 13. Februar mit den Libertins. Da geht es um, so sagt es der Text auf der Seite, Frauen im Streik, ein Sexdate, sowie die fantastische Verwandlung eines Monsters in einen Popstar mitsamt der Erfindung eines neuen Musik- und Tanzstils. Handlungen von Freigeistern, Bewegungen der Befreiung und Freizügigkeit versammeln sich in einem Programm. Eine Debatte zu Bildern, die sich zum ersten Mal begegnen und die Frage, welche Freiheiten in heutigen Filmfestivals fehlen. Bevor wir vielleicht in den einzelnen Film einsteigen, was hast du hier vielleicht erfahren oder gesehen, was das Thema Freiheit angeht? Also hast du das Gefühl, die gehen alle drei in diese Richtung von Libertinage? Das meint ja oft nicht nur politische Freiheit, sondern vielleicht auch sexuelle. Also dieser Begriff des Libertins ist ja ganz stark damit verbunden. Das sehen wir wahrscheinlich am ehesten bei dem Jan-Soldat-Film. Wenn du dieses Überthema dir anschaust, wie passen für dich diese drei Filme zusammen?
Ich finde, sie passen sehr gut zusammen. Ich finde, The Stonebreakers passt da noch fast am wenigsten, wenn es halt auch um diese Art der sexuellen Befreiung geht, weil es da um eine Arbeiterkampfbewegung geht und das Unsichtbarmachen von weiblichen Freiheitskämpferinnen explizit. Also auf eine Art wurde ja auch um Freiheit gekämpft, aber nicht so die Art von Freiheit, die dann wiederum in den anderen beiden Filmen, nämlich in Friday Night Stand und Inuo, gezeigt wurde. Friday Night Stand war da ja sehr offen und mir hat sehr gefallen, dass da irgendwie so eine Selbstverständlichkeit von einer Freiheit gezeigt wurde, die eigentlich nicht selbstverständlich ist. Inuo spielt da auch sehr viel mit, also auch mit der Freiheit des Ausdrucks, also auch was so Androgynie angeht und so. Das passt da schon alles sehr gut zusammen. Also im Grunde genommen, alle profitieren von einem Freiheitskampf, den sie geführt haben.
Weil gerade schon The Stonebreakers erwähnt worden ist, lass uns doch direkt mit dem Anfang. Die Filmemacherin Azul Eisenberg hat den gedreht. Das ist ein Kurzfilm, 16 Minuten lang. Wie du schon angesprochen hast, geht es um einen Arbeitskampf im Jahr 1908 in Argentinien, wo Steinklopfer, sage ich jetzt mal, Mitarbeiter von einem Bergwerk oder einem Steinbruch oder sowas, die halt irgendwie streiken, damit aufbegehren gegen die Obrigkeit. Und es geht aber auch um die filmische Adaption dieser Geschichte ungefähr 60 Jahre später. Es geht dann ganz stark um Fragen von Darstellung, um Fragen von filmischer Darstellung. Wie zeigt man diesen Arbeitskampf? Wer wird sichtbar? Wer geht verloren? Als eine Leitlinie hat die Regisseurin auch ein Zitat von Jonas Mekas in die Beschreibung eingefügt, in der es darum geht, dass er gesagt hat, "The history of cinema is an invisible history, history of friends getting together to do what they love, and in this case, the history of comrades that fought for revolution." Wie ging es dir mit dieser Sammlung von Materialien? Ich habe das Gefühl, man schält sich hier Schicht für Schicht durch PDF-Dateien, durch gedruckte Bücher, durch Archivmaterial, aber auch durch ganz viele Bilder aus anderen Filmen. Also ich habe da zum Beispiel Szenen aus Godard-Filmen gesehen, aus Night of the Hunter, aus Agnes Varda's Dokumentation über Black Panther. Es gibt, glaube ich, am Ende auch eine Filmliste, aber ich wollte jetzt nur die Sachen nennen, die ich auch selber erkannt habe. Wie ging es dir mit dieser 16-minütigen Sammlung von Bildern gegen die Unsichtbarkeit von bestimmten Menschen?
Ich muss sagen, also ich habe mir das zweimal angeschaut. Beim ersten Mal wusste ich ja offensichtlich noch nicht, wo in welche Richtung es geht. Ich habe mir diese Texte auf der Webseite der Woche der Kritik vorher nicht durchgelesen. Ich dachte mir, ich gehe da einfach so rein und schaue, was mich erwartet. Und war dann beim zweiten Mal quasi vorbereitet, worauf der Film quasi hinaus möchte. Und mir hat das sehr gut gefallen. Also mir gefiel auch die musikalische Untermalung, beziehungsweise halt das Geschichten erzählen oder die Geschichte, die dahinter erzählt wurde und die Geschichte, wie es überhaupt zu dieser Geschichte kam. Also, dass sie halt diesen Filmemacher von damals fragte, waren da jetzt keine Frauen oder was? Und er nur so, ja, antwortete irgendwann auf ihre Mail und sagt so, ja, pass auf. Also, es gibt Filmmaterial, aber die Frauen sahen da nicht sonderlich kämpferhaft aus und stark. Und jetzt ist das halt verbrannt.
Ja.
Diese Aussage, also dass irgendeiner entschieden hat, dieser Freiheitskampf, den die Frauen da geführt haben, in Union mit den Männern, also die haben ja nicht ihren eigenen Freiheitskampf gekämpft, sondern die haben den der ArbeiterInnen gekämpft. So, also sie haben wollten einen gemeinsamen Kampf kämpfen, um dann später ausradiert zu werden, weil es angeblich nicht stark genug aussieht. Also das war ja so collagenartig, würde ich sagen. Also sowohl die Geschichte, die erzählt wurde, untermalt mit Musik und auch mit diesen kurzen Einblendungen, wie du sagst, aus anderen Filmen und Medien und auch diese kurzen Einblendungen in die, ich sag mal, vermeintliche Gegenwart der vielleicht Regisseurin, wie auch immer, also wo dann Rechnungen gezeigt werden oder wie sie oder wie jemand Kartoffeln schält. So, also
wie der Film auch seine eigene Entstehung dokumentiert, so ein bisschen.
Genau. Und das gefiel mir sehr gut, weil es in sich wiederum die Geschichte von Frauen, von einer Frau ist und ihrer Arbeit. So, also alles in sich erzählt eine Gesamtgeschichte über das Zeigen weiblicher Geschichten, um es jetzt mal ganz salopp auszudrücken. Wie war das für dich?
Ja, mir scheint das gerade eine wichtige Strömung zu sein in einer bestimmten Art des politischen Kinos, in bestimmten Teilen des Dokumentarfilms, dass man so ein wenig aufarbeitet, vielleicht auch die Mythen der eigenen Revolution. Denn die meisten linken Bewegungen oder was von ihnen übrig ist, in den meisten Ländern überall, ob das jetzt in Europa oder in Südamerika ist, haben ja so bestimmte Gründungsmythen, haben bestimmte Kämpfe, auf die man besonders stolz ist, wo man das Gefühl hat, hier war für einen Moment irgendwie auch eine andere Welt möglich, in Deutschland zum Beispiel die Zeit der 68er, die ja auch immer so ein bisschen mit so einem Nimbus behangen ist. Und ich habe das Gefühl, man beginnt jetzt so ein bisschen, sich mit denen kritisch auseinanderzusetzen. Das hat man natürlich auch vorher gemacht, aber es gibt so eine ganze Welle. Ich habe zum Beispiel vor kurzem erst sprechen können, A Pleasure Comrades von José Felipe Costa, der auch so mit Reenactments gearbeitet hat. Also was heißt auch, der mit Reenactments gearbeitet hat und Leute viele Jahre, fast 50 Jahre später in die alten Rollen von damals versetzt hat. Und da merkt man dann auf einmal, gerade im Bezug auf Frauen war von diesen Träumen von Gleichheit und Freiheit dann doch vielleicht oft mehr versprochen als tatsächlich eingelöst Und ich finde auch, wie dieser Film hier das so graduell aufbaut, indem zum Beispiel dieses zentrale Foto, das wir da sehen, sich so Stück für Stück zusammensetzt und wir nachher merken, hier ist nun der Frauenanteil relativ hoch, eigentlich schon spannend, dass das gar keine Erwähnung wert war, zum Beispiel in filmischer Aufarbeitung. Das ist schon ganz gut gestaltet. Man kann jetzt darüber streiten, wie groß das als Erkenntnis ist, aber ich glaube, es muss ja unabhängig davon, ob man das schon irgendwie ahnt oder vermutet, gemacht werden. Und deshalb fand ich das auch einen sinnvollen Beitrag. Und so Sachen, die einfach nur aus Archivmaterial sind oder aus ganz großer Menge von Filmschnipseln zusammengesetzt, die lösen bei mir natürlich auch immer so ein Ostereierfieber aus. Also ich habe allein Spaß daran, so ganz blöd filmnerdig zu sagen, ah, das war aus English Sounds von Godard und woher ist das denn und so. Und das fesselt mich dann auch an diesen kurzen Clip und ich finde den auch ganz unabhängig davon, also von diesem Vergnügen, das er mir noch geboten hat, einfach ja. Also ich würde den tatsächlich empfehlen. Ich habe sehr viel Spaß mit dem gehabt. Lass uns doch direkt weitergehen zum nächsten, zu Friday Night Stand von Jan Soldat, 11 Minuten lang. Ja, eigentlich recht schnell zusammengefasst. Wir sehen so eine Art Sextreffen zwischen einem älteren Herrn und einem etwas jüngeren Herrn, der sich selbst als irgendwie dick beschreibt oder so. Also der irgendwie auch das zum Gesprächsthema macht. Und wir sehen die beiden auch relativ explizit tatsächlich beim Sex. Also in verschiedenen Stellungen, verschiedene Methoden, sag ich jetzt mal. Vor allen Dingen aber auch die Zeit dazwischen. Also irgendwie den Gedanken, nachdem man das erste Mal miteinander irgendwie Geschlechtsverkehr hatte, so, hey, hast du nicht vielleicht ein paar Chips da? Und der andere, der dann irgendwie erwidert, nein, das ist doch ungesund, aber du kannst ja vielleicht ein Brot schmieren oder so. Gegen Ende gibt es dann noch einen letzten Bruch. Ich glaube, das ist jetzt kein Spoiler, wenn ich das innerhalb von diesem 10-Minuten-Film mache. Da wird nämlich die Person hinter der Kamera, wahrscheinlich Jan Soldat, der so Interviewfragen stellt, sichtbar. Und das Ganze geht noch mal stärker in einen klassischen Dokumentarfilm. Da werden dann auch noch faszinierende Einblicke, vor allen Dingen auch in ja das Innenleben dieser beiden Personen uns irgendwie präsentiert. Wie ging's dir damit? Du hast schon gesagt, du fandst das einen der besseren Filme, die du gesehen hast.
Ja, und ich war so erstaunt darüber. Erstmal natürlich der österreichische Akzent, war fantastisch, dieser beiden Herren. Und was mir in diesem Film besonders gefiel, war diese sehr authentische Darstellung eines Sextreffens, würde ich jetzt sagen, oder es fühlte sich authentisch an. Und diese, also dass halt zwar auch diese expliziten Sexszenen gezeigt wurden, aber auch das, wie du schon sagtest, dazwischen, also diese kleinen Konversationen, dass man kurz übers Wetter redet, der eine bekommt Hunger, also schmiert der andere ihm ein Brot. Und dann sprechen sie ganz kurz, das, wie du auch schon sagtest, da ist dieser kurze Bruch, dass man dann plötzlich versteht, ah ja, okay, da ist ja doch noch jemand, nämlich, dass sie die Frage gestellt bekommen, woher sie sich kennen, glaube ich, und sie erläutern das kurz und dass das alles so, es fühlt sich voyeuristisch an, wenn ich das so sage, aber es fühlt sich alles so an, wie als wäre ich da mit in dem Zimmer gewesen und es wäre das Normalste der Welt gewesen, dass ich da einfach stehe und diese beiden Herren gerade ihr Sexdate haben. Und ja, ich fand das irgendwie fantastisch. Das hat mich, ich habe wirklich diese ganzen 10 Minuten habe ich irgendwie gelächelt, weil ich das so, das war also irgendwie so schön. Es ist halt so ein bisschen absurd, dass wenn jetzt Leute in den Genuss kommen, vielleicht sich irgendwann diesen Film anzuschauen, diesen Kurzfilm. Es ist wirklich, der Film beginnt damit, dass diese zwei Herren ihre Glieder aneinander reiben, eine anscheinend Sexualpraktik. Und es fängt sofort so an und man weiß so, okay, das geht in eine Richtung. Aber genauso abrupt, also die Cuts sind immer recht abrupt und es ist auch nur eine Steadicam.
Es sind so Schwarzblenden sogar, oder? Es sind fast so Jump-Cuts irgendwie. Ja.
Genau, und die Kamera steht auch immer nur an einem Punkt, also die bewegt sich nicht. Die ist statisch und die wird manchmal halt woanders hingestellt für einen anderen Shot, sage ich jetzt mal. Aber nicht während der Action, sage ich jetzt mal, bewegt es sich nicht. Diese abrupten Cuts, so die wirken so, ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber so vignettenhaft, dass man dann immer so diesen Abend zwischen den beiden in so einem Supercut hat. Aber ich hatte trotzdem nicht das Gefühl, dass das irgendwas an Authentizität verliert oder ähnliches.
Ja, im Gegenteil. Also man hat das Gefühl, das sind jetzt keine großen Lügen oder so, sondern das rafft nur das ganze Ereignis halt so ein bisschen, dass wir ein Gefühl für bekommen, dass da Zeit miteinander verbracht wird. Also das ist jetzt kein großes Liebespaar. Ich glaube, die beiden kennen sich irgendwie aus einer Sauna, sagen sie, aber sie sind sich nicht ganz sicher. Und es geht relativ deutlich primär irgendwie um halt eine Bedürfnisbefriedigung. aber es liegt trotzdem auch eine Nähe da drin und ein höflicher Umgang und irgendwie ein ganz spannendes Zwischending zwischen so Zärtlichkeit und Intimität und irgendwie so eine Anonymität, die dann aber auch immer noch damit drin bleibt. Und ja, es ist irgendwie schon auch ein ganz sympathischer Umgang. Und ich finde, das macht die beiden dann in all ihren Fehlern und so. Das sind sicher jetzt auch irgendwie halt keine so, das würdest du jetzt nicht einen schwulen Porno mit denen klassischerweise besetzen oder so. Das wären jetzt nicht die Models und Twinks, die dann da halt irgendwie rumsitzen und auch jetzt nicht vielleicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche anderen so klassischen Figuren dafür, aber die beiden scheinen sich sichtlich irgendwie wohlzufühlen und das ist grundsätzlich sehr sympathisch. Und dann kommt dieser ganz kuriose Bruch am Ende, wo zum einen dann es darum geht, dass der eine jetzt irgendwie immer Sperma isst, auch sein eigenes, um yogamäßig die Energie in sich zu halten. Also es kommt plötzlich so eine Hinwendung zur Esoterik. Und da musste ich auch so ein bisschen an so Sachen wie diese seltsame NoFap-Bewegung denken, die ja auch immer sagen, sie masturbieren nicht, um ihre innere Essenz, um ihr wahres Wesen und ihre Energie zu bewahren. Also da wird für mich persönlich zum ersten Mal so ein Bruch zu den Figuren vorgenommen. Und dann kommt noch ein irgendwie ganz merkwürdiger Einschub über, ich glaube, irgendwie Türken und Araber, die angeblich so viel Knoblauch essen. Und das will man dann ja überhaupt nicht haben. Und das findet man auch irgendwie eklig. Also da kommt dann so eine ganz dezent rassistische Note, sage ich jetzt mal, oder vielleicht auch gar nicht so dezent eigentlich dazu. Und wir haben nochmal eine Stufe von Distanz zu den Figuren aufgebaut. Und diese beiden Brüche finde ich spannend, weil so mit so ganz wenig eigentlich, nämlich mit irgendwie zwei Sätzen von den Leuten jeweils, plötzlich sich unsere Beziehung zu den beiden nochmal ganz stark verändert. Hast du das auch so erlebt, dass du auf einmal so doch so ein bisschen mehr auf Distanz gegangen bist?
Ich verstehe voll, was du meinst. Also zum Beispiel, aber ich glaube, das ist ja liegt ja auch im Auge des Betrachters, literally.
Klar.
Denn das mit der Energie fand ich jetzt weniger abstoßend als den Rassismus.
Natürlich,
ich das, fand aber,
das sind so Stufen.
Genau, ich fand aber beides irgendwie hat nur der Authentizität ich weiß gar nicht, ob ich das richtig gesage gerade,
Authentizität.
Ja, okay, ich hab's richtig gesagt, sorry.
Das ist auch ehrlich gesagt einfach ein Wort mit einer Silbe zu viel, das kann man ja auch mal sagen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall sehe ich ein. hat für mich nur zu dieser Echtheit beigetragen und diesem irgendwie nah sein und irgendwie zuhören, während da einfach zwei Menschen, die intim miteinander werden, die halt so Binsenweisheiten oder Eindrücke austauschen. Also der eine Magger, der Ältere, sagt das mit den Türken ja, weil der Jüngere, in Anführungszeichen, ich glaube, der ist auch nur so 10, 15 Jahre jünger als der Ältere, weil der Jüngere sagt, sein Sperma schmecke sehr süß, weil er sehr viel Süßstoff zu sich nehme. Und dann meinte der Ältere, ja, wie muss das dann bei den Türken sein mit dem Knoblauch und den Zwiebeln oder sowas? Und es ist halt, da habe ich mir echt so gedacht, so, what the fuck, Alter? Also wo kommt das jetzt her? So, aber das ist halt so, keine Frage rassistisch, aber es ist halt so dieses, ja, sowas sagt man halt. So, das sagt so ein alter Dieter halt, wenn er sich gerade sicher fühlt in seinem Space. Ist ja auch seine Wohnung so, der sich halt so denkt, so, okay, was ist denn, was stinkt denn und bla. Und der hat ja auch selber so eine weirde Sperma-Aversion sogar gegen sein eigenes und so ein Kram. Das sind alles so Sachen, die einem sonst ja niemand so sagen würde, weißt du? Also ja. Dieter ist vielleicht am Stammtisch mit seinen Atzen oder sonst irgendwas oder sonst irgendwo ist er auch stammtischrassistisch oder full-on rassistisch. Aber diese Nuance an Rassismus, wo es um das Sperma von Ausländern geht, ist ja auch nochmal eine ganz andere Art von Intimität, die er da teilt. So, das macht das alles nicht besser, also nur for the record. Das war schon scheiße. Es geht nur darum, dass er in seinen eigenen vier Wänden da etwas sehr Intimes gedreht hat und halt dementsprechend auch seine intimen Gedanken, also sich so fühlt, als könne er sie teilen. Und die andere Person hat ja absolut keine Skrupel, intime Gedanken zu teilen.
Ja, es ist ganz spannend, weil wir erst sehr stark in dieser kleinen Welt sind, verschlossen gegenüber dem Außen und dann drängt einfach in diesen wenigen Sätzen plötzlich sehr viel äußere Welt und sehr viel Vorgeschichte und so und auch sehr viel Projektion wahrscheinlich vom Zuschauer von überall hin in diesen kleinen Raum. Und das finde ich eine ganz spannende Bewegung, die der Regisseur mit relativ einfachen Mitteln tatsächlich vornimmt. Also, dass man irgendwie plötzlich nicht mehr irgendwie in diesem Raum ist, sondern es ist so, als würden die Wände auf einmal aufbrechen und da sind irgendwie Teile der Welt mit dabei. Und das finde ich schon ganz spannend gemacht, einfach weil es auch, wie schon angedeutet, mit so simplen Methoden irgendwie stattfindet. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich in diesem Moment dann anfangen muss, diese Menschen jetzt zu verurteilen und zu verachten oder so, sondern auf kuriose Weise trägt er uns halt solche Gedanken sehr nah. Und das ist, glaube ich, auch ein Teil der Provokation, die irgendwie in diesem Film angelegt. Und ich glaube, das Spannende ist, dass das sehr viel mehr provoziert als zum Beispiel halt einfach eine vollkommen harmlose und für beide irgendwie konsensuale sexuelle Beziehung halt, die vielleicht in manchen Kontexten aber halt das Provokante gewesen wäre. Lass uns doch vielleicht zum längsten und sicher auch zu dem bekanntesten Film dieses Dreiergespanns kommen, nämlich zu Inuo von Masaaki Yuasa, der neue Film des Animationskünstlers, der ja unter anderem bekannt ist für so Sachen wie Mind Game, wie Devilman Crybaby, A Night is Short, Walk on Girl und dergleichen. Ein, glaube ich, sehr angesehener, sehr geschätzter Anime-Künstler, der sich jetzt mit seinem neuen Film ins 14. Jahrhundert begibt. Der Film ist erstmals gelaufen beim Filmfestival in Venedig im vergangenen September und kommt jetzt nach und nach überall raus, zum Beispiel eben hier bei dieser Deutschland-Premiere. Und die Geschichte dieses Films ist im 14. Jahrhundert in Japan angesiedelt und erzählt von der Freundschaft zwischen zwei, ich sage mal, Wesen. Einer davon ist ganz sicher ein Mensch, der andere, da zweifeln wir lange. Und der Mensch ist Tomona, ein blinder Musiker, ein Biwa-Musiker, also er spielt so eine Art Leier und lernt das auch von einem Lehrmeister, der vor allen Dingen eine sehr berühmte Geschichte, eine sehr einflussreiche Geschichte aus Japan eben erzählt, nämlich die Heike Monogatari, also eine Erzählung von dem Clan, von der Familie der Heike, die wir am Anfang im 12. Jahrhundert im Film auch ja besiegt sehen, von ihren Feinden fast gänzlich aus der Welt geschafft sehen. Und es geht in dieser Geschichte eben um ihr persönliches Schicksal, um ihren Sturz im weitesten Sinne. Und der zieht durchs Land und erzählt davon. Es ist dieses Biwa-Spiel, aus dem sich dann später auch das japanische No-Theater, wahrscheinlich die wichtigste Theaterspielart Japans, entwickelt. Und er schließt eine Freundschaft mit einer Art Monster, sage ich mal, mit Inuo, ein verwunschener Mensch vielleicht, der ganz abstrakte Gliedmaße hat, der sein Gesicht hinter einer Kürbismaske oder sowas, also ein Gourd, ist ja so eine Art Kürbis, versteckt. Und auch er wird ein berühmter No-Performer. Und das Spannende ist, hier ist der Blinde, dort ist das Monster. Während das Monster durch die Stadt zieht, die Leute erschreckt, alles in Angst und Schrecken versetzt, ist da nur ein Mensch, der nicht vor ihm wegläuft, logischerweise der Blinde. Diese vermeintliche Versehrung macht ihn offen für die Schönheit, öffnet ihm den Blick, ironischerweise, für die Schönheit und für die Taten eines anderen. So begleiten wir dann in einer sehr langen Musiksequenz, die wahrscheinlich so den Großteil der Mitte des Films füllt, sehen wir die beiden Aufstiegen dieser Figuren, die von unbekannten Straßenmusikern zu quasi gefeierten Rockstars aufsteigen. Und das Interessante ist, dass denn diese Stücke, diese sehr traditionellen Stücke, auch tatsächlich als Rocksongs in großen Musical-Nummern vorgeführt werden. Am ehesten erinnert das wahrscheinlich an die Musik von Queen, weil es so viele Background-Vocals gibt, also so fast choralartig, weil dann irgendwie große so Klavierpassagen in den Stücken aufkommen. Wir sehen ihre Bühnenstücke und statt eben ganz klassisch zu erzählen, wie es vielleicht im ersten Drittel des Films noch getan wird, wo wirklich Chronologie aufeinander folgt, öffnet sich der Film für ein rein musicalmäßiges, ein irgendwie in Songtexten verbreiteten Plot. Das fand ich tatsächlich ein ganz spannendes Mittel. Michaela, wie fandst du den? Würdest du sagen, das ist Inuo oder Inuo oder vielleicht Inuo?
Wow, Lukas.
Ja, das war ganz doof, ich weiß nicht.
Es war auf jeden Fall Inuoho. I'm sorry.
Ist das dumm?
Ich fand den Film fantastisch. Als er angefangen hat, dachte ich mir so, okay, ich bin gespannt. Also es, wie du schon sagtest, es fängt an mit einer eher klassischen Erzählstruktur und Darbietung.
Am Anfang ist es auch viel, oder? Am Anfang kriegt man ganz viel so historische Details und Mythologie um die Ohren gehauen und das kann auch erstmal ein bisschen überwältigend sein.
Voll. Also ich glaube, ich habe mir den Anfang, musste ich mir zweimal angucken, weil ich mir dachte, okay, ich glaube, ich habe es noch nicht verstanden, was jetzt da die Prämisse ist, die Grundhistorie, die ja tatsächlich relativ wichtig ist, um zu checken, warum das später zu einem Konflikt wird in diesem Film. Und ich fand den ja fantastisch. Also hätte man mir zu Beginn des Films gesagt, dass er so endet, wie er endet, also nicht das Ende, sondern halt so weitergeht. Ich bin da auch wieder komplett ohne vorherige Infos in den Film reingegangen und war sehr begeistert. Es war ein Musical-Film, das kann man schon sagen. Und man kann von diesem, es ist Glamrock, das kann man schon so sagen. Also so Queen oder so. Also das ist, war schon doll darauf angelegt. Also zum einen halt, dass es halt so Glamrock-Musik war. Außerdem dann die Performances und das Tanzen, dieses Anzügliche und die, das.
Ja, diese irren Bühnenshows dazu auch, oder? Mit ganz viel Knalleffekt und Kostümen und Licht und so. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor, dass da auch die Animationstechnik so ein bisschen frei drehen kann, immer wenn Musik gespielt wird.
Genau, und auch bis hin zu der Androgynie der Charaktere oder des Charakters, das von Tomona, beziehungsweise Tomoichi, beziehungsweise Tomoari.
Wir gehen mal mit dem. Sehr brüchige Identitäten, oder? Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema, dass da jemand permanent sich neu zur Welt verhält, also immer neue Positionen sucht, um zum einen vielleicht politisch zu wirken, aber vor allen Dingen, um selbst sich behaupten zu können und begreifen zu können, was mit der eigenen Geschichte da passiert ist. Also sein Name verändert sich ja vor allen Dingen mit dem Wissen um das eigene Schicksal oder um die eigene Vergangenheit und um die Beziehung dazu sehr stark.
Naja, und für die verschiedenen Lebensabschnitte und Persönlichkeiten, die er darstellt. Also es fängt mit Tomone an, wird Tomoichi, weil er sich diesen Biwa-spielenden Mönchen anschließt und ist dann in seiner Glamrock-Phase Tomoari. Und ich fand das sehr
gelungen. Wie so ein Pokémon, oder? Das sich weiterentwickelt in drei Stufen.
Mir gefiel auch die dritte Stufe am besten, muss ich sagen. Und es geht ja in dieser Geschichte halt nicht nur um die Geschichte des Glamrock, nein, Spaß, um diese Transformation quasi der Protagonisten, sondern dieser Film behandelt sehr viele Themen. Also zum einen Kunst und alternative Geschichtserzählungen, beziehungsweise wie auch bei The Stonebreakers auch, dass eine Geschichte erweitert wird. Also hier wird zum Beispiel buchstäblich die Geschichte erweitert durch die Geschichte von Inuo. Und was ja durch die, ich sag mal, traditionelle Geschichtsschreibung und die traditionellen Geschichtsschreiber ist denen ja ein Dorn im Auge und sie wollen das eben nicht.
Genau, wenn man das kurz einordnen kann, es gibt von dieser Heike Monogatari, also die Geschichte dieses Familienclans, zu dieser Zeit ganz viele verschiedene Fassungen, von denen eben diese Baiwa-Spieler eine eben erzählen. Und es gibt dann irgendwann die sogenannte Kakuishi-Fassung von 1375, die dann so quasi zum Gesetz wird. Hier entscheidet jemand, das ist damals wirklich passiert und damit werden alle anderen Kunstformen, die andere Fassung dieser Geschichte verbreiten wollen, auch verboten. Also es ist auch eine Geschichte von Zensur und von der Freiheit der Kunst, wie vorhin schon angedeutet worden ist.
Genau, das heißt, man hat hier so diese Geschichte von Tradition versus Fortschritt, sowohl was die Geschichte angeht, als auch Kunst und die Erschaffung und Weiterentwicklung von Kunst. Und man hat hier natürlich auch so eine klassische Geschichte von den gemiedenen Außenseitern zu den gefeierten Künstlern, Rockstars mit all ihren Eigenheiten.
Ja, ich finde das eine ganz großartige Idee, so einen sehr historisierten Prozess, einen dadurch sehr toten Prozess auf gewisse Weise so zu vitalisieren, indem man sagt, ja okay, es ist eigentlich so ein bisschen wie die Erfindung der Rockmusik mit allem, was damit einhergeht, also mit neuen sexuellen Identitäten, die damit angeboten wurden, mit neuen Möglichkeiten, sich selbst zu repräsentieren und neuen Identitäten, die auf eine gewisse Weise fluide und selbst entworfen werden. Also das klingt auf den ersten Blick ja eigentlich so ein bisschen was so ein bisschen zu jung gebliebener Geschichtslehrer machen würde. Ja, wisst ihr, Jesus war eigentlich der erste Rapper, so auf dem Level irgendwie, oder so Hamilton oder sowas. Aber in der Praxis, finde ich, hat das irgendwie eine ganz spannende Eigendynamik und scheint irgendwie für mich auch treffend zu sein, um irgendwie so eine historische Demarkationslinie, wo Geschichte so seltsam brüchig wird, irgendwie zu erzählen, wo ja all diese Menschen, weil es verschiedene Fassungen gibt, auch verschiedene Identitäten bekommen. Also diese drei Versionen von Tomone haben ja auch, wie ich schon angedeutet, damit zu tun, dass es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, sich zu dem zu verhalten, was in der Vergangenheit passiert ist. Und deshalb ist dann in den Plot später auch eingeschrieben, dass ganz entscheidend ist, wie bestimmte Herkunften funktionieren, wo bestimmte Menschen oder Monster in diesem Fall dann eben ja ihren Ursprung finden und was da passiert ist. Und ich fand das alles sehr mitreißend erzählt. Und gerade durch die Tatsache, dass das dann sich später noch für die Geschichte im Ganzen so öffnet und fast so eine Kosmologie damit reinspielt, finde ich, bekommt der Film auch nochmal eine ganz spannende Note. Also wenn wir am Ende wirklich so die Jahrhunderte überspannen und diese Freundschaft so als historische Konstante irgendwie erzählt wird, dann fand ich das tatsächlich auch sehr rührend, so dieses Gefühl, bestimmte Ideen, bestimmte Träume mögen in einer Epoche vielleicht vorübergehend scheitern, mögen getötet werden, mögen einbetoniert werden, aber die Ideen und die Träume bleiben am Leben und alles, was damit verbunden wird, findet vielleicht dann in einer anderen Welt nochmal einen Platz. Und das fand ich tatsächlich eine irgendwie sehr tröstliche Idee. Also so diese Überzeitlichkeit von persönlichen Schicksalen scheint mir auch hier ein wichtiges Thema zu sein. Und wenn ich überlege, wie bei Yuasa allgemein mit Zeit gespielt wird, also ich denke an einen Film wie Mind Game, wo ja auch auf einmal irgendwie Jahrzehnte in Minuten vergehen und irgendwie alles so chaotisch ineinander fließt und so, dann habe ich das Gefühl, er hat für seine Themen und seine natürlichen Impulse als Künstler hier schon einen sehr guten Kontext gefunden. Also ich war bislang eigentlich immer angetan von ihm, aber ich glaube, das ist definitiv einer seiner besten Filme. Also ich war schon auch echt hin und weg von diesem Film. Er ist halt vor allen Dingen auch fantastisch animiert, oder? Also ich meine, er ist natürlich immer so, er hat nicht diese Perfektion, die dann vielleicht ein Ghibli-Film anbietet oder so, aber ich finde dieses raue und irgendwie immer sehr wandlungsfähige, das hat schon irgendwie seinen ganz eigenen Reiz.
Total. Also ich mag seinen Stil generell sehr, also irgendwas zwischen minimalistisch, aber extrem expressiv auch. Also ja, auch wenn das erstmal irgendwie gegenteilig klingt, aber gerade in den Emotionen oder in den Bewegungen extrem expressiv, während die Figuren selbst im oder die Linien, also die Strichstärke oder sonst irgendwas, relativ minimalistisch ist. Und das gefällt mir immer sehr gut. Was für mich in diesem Film auch noch so eine, was heißt, Nebenrolle gespielt hat. Aber du hast die beiden ja als Freunde bezeichnet.
Ja, sind auch Konkurrenten manchmal.
In die Schiene wollte ich überhaupt nicht. Ich glaube, sie waren auf eine Art auch Liebhaber. Mhm. Erstens, weil beide einfach queer AF aussehen. Das könnte aber natürlich auch die androgyne Glamrock-Phrase sein. Man weiß es nicht.
Ja, aber da reagiert die Obrigkeit auch ein bisschen sauer drauf. Oder sie werfen ihnen vor, dass sie Klamotten wie Prostituierte tragen oder sowas. Genau. Ich glaube, da findet man Euphemismen für das, was eigentlich gemeint ist, nämlich diese Queerness, die du ansprichst.
Plus in dem, so gegen Ende des Films gibt's ja auch die Szene, wo Inuo quasi sich einsetzen möchte für seinen Freund Tomoari. Und er wird abgebrochen in seinem Satz, als er quasi sagt, ich werde nicht zulassen, dass ihr meinen. Und dann wird er unterbrochen und dann heißt es so, ja, willst du etwa, dass dein Kumpel, also dein Freund, bla bla bla. Also dann sagen die halt Friend. Und das war für mich auch so dieses so, ja, okay, vielleicht waren die halt doch mehr als Freunde, was ja wieder dieses Unsichtbarmachen einer noch tieferen Verbindung zeigen würde und diese harte Trennung quasi. Aber das ist meine Interpretation.
Nee, das leuchtet mir eigentlich ein. Also ich finde, das hat definitiv diese Dimension. Und ich finde, das hat ja auch schon irgendwie einen Gedanken von Liebe in irgendeiner Form in sich. Oder also diese sehr spezifische Konstellation, wo nur genau diese beiden Menschen auf diese Weise zusammenpassen, weil man vielleicht blind ist für den Makel des anderen oder weil einem das egal ist. Also ich finde das irgendwie, da liegt definitiv irgendwie so eine romantische Dimension drin. Einfach dieses Gefühl, eigentlich sind die beiden füreinander geschaffen worden, auch wenn sie so gänzlich unterschiedlich sind und auch wenn sie sich nicht immer leicht damit tun. Also gerade am Anfang habe ich auch das Gefühl, so man schaut auch irgendwie fasziniert, was der andere macht, aber man möchte auch selber für sich erfolgreich werden und so. Also man spielt woanders. Natürlich empfiehlt man dann auch später das Konzert des anderen. So, mich erinnert das so ein bisschen wie an so, was weiß ich, so halt so Musikszenen. Das ist ja eine Subkultur, die hier entsteht. Das ist eine Gegenkultur, die hier entsteht. Und so wie man in der Punk-Szene vielleicht die andere Band irgendwie doof findet, aber trotzdem sagt, hey, geht mal zu dem Konzert von denen, weil man zusammenhängen muss, macht man das hier eben mit dieser Biwa-Musik oder mit dieser neuen Form des No-Theaters, die hier gerade in diesem Moment entsteht. Oder dieses No-Theater, das in dieser Phase überhaupt irgendwie entsteht. Also ich würde auch das noch als Lesart anbieten, dass es hier irgendwie um Subkulturen geht und wie die funktionieren.
Voll. Mir gefällt auch deren erstes Zusammentreffen, wie das irgendwie gezeigt wurde, diese psychedelische Biwa-Szene, wo die beiden ja wirklich mit so psychedelischen Swirls, also so
sie fliegen Kreisen so ins Weltall,
in,
oder?
Ins Weltall fliegen, in den in Sternenhimmel fliegen. Ein weiteres Indiz für mich, dass die beiden mehr als nur good friends sind. Historians will say they were good friends.
Anything ist, but lovers.
Ist für mich natürlich die Szene, die in keinem guten Robins-Anime fehlen darf, nämlich die Kirschblüten. Die Kirschblüten, Ino-O wird von seinen Groupies belagert, die darauf warten, sein vermeintlich wunderschönes Gesicht unter der Maske zu sehen. Und sie interessieren sich auch nur dafür. Und er geht irgendwann zu Tomoari, und der da alleine auf seiner Biwa spielt. Und die beiden haben irgendwie so einen Moment, aber dieses Build-up, wie er durch diese Kirschblüten geht und so, das ist Peak Romance. Also in dem Film gibt's extrem viel. Also den kann man auch ruhig noch mal sehen oder noch ein zweites Mal sehen für jede Leseart, die dieser Film bietet. Sei es auch, wenn man die rein politische sieht. Also, dass diese Art von Kunst, die beiden oder diese Art Subkultur, die sie gegründet haben, eint ja quasi das Land. Denn Tomoari geht ja irgendwann auf Tour, literally, durch das gesamte Land und erzählt die Geschichte von Ino-O. Auch das ist ja ein Dorn im Auge, weil es eben nicht darum geht, das Land auf diese Art und Weise zu einen, sondern unter einer gewissen Herrschaft zu einen und nicht durch die Kunst oder die Liebe zur Kunst, was ja wieder die Kunst versus Politik-Debatte aufmacht oder Kunst versus Geschichte und Geschichtserzählung. Auch das ist super spannend und allein dafür lohnt sich schon der Film. Also es gibt einfach extrem viel darin. Und ja, sollte dieser Film es jemals offiziell auf irgendwelche Streaming-Plattformen oder ins Kino schaffen, schaut ihn euch an.
Ich habe auf deutschen Anime-Seiten gelesen, dass irgendwann im Spätsommer ein Starttermin kommen soll. Also das gibt wohl durchaus Interessenten. Und ich muss auch sagen, das kann ich mir bei diesen klassischen Anime-Nights, die immer sind, irgendwie schon ganz gut vorstellen. Weil ich glaube, das ist ein Film, der auch eine Bandbreite abdeckt von Leuten, die sich jetzt für Arthouse interessieren, bis hin zum vielleicht einfach nur an diesem Medium Anime speziell Interessierten, bis hin zu vielleicht nicht einem ganz breiten Mainstream-Publikum, aber das ist definitiv ein Film, der, glaube ich, viele Leute mit unterschiedlichen Zugängen zum Kino zusammenbringen kann. Das finde ich auch ganz bemerkenswert. Und ja, was du sagst über diese politische Dimension, natürlich ist es auch ein Film über Hegemonie, über Narrative und die Frage, was passiert, wenn die gebrochen oder halt unterlaufen werden in irgendeiner Form, weil wir sind ja hier in einer Phase, in der es immer verschiedene Shogunate gibt, in der immer verschiedene Familien gegeneinander kämpfen und wir uns hier natürlich auch fragen können, wie wichtig ist denn die Herrschaft über die Geschichte, also über Geschichtsbilder einfach. Also das ist wirklich ein Film, der sich dazu anbietet, mehrfach gesehen zu werden und jedes Mal mit einem leicht anderen Blick, vielleicht das eine Mal als Romanze, das andere Mal als knallharter Politthriller irgendwie gelesen zu werden. Er schließt dann das Libertin-Programm, das für mich insgesamt doch ein sehr rundes war. Also das waren jetzt drei Filme, mit denen ich jeweils was anfangen konnte und die ich auch weiterempfehlen würde, oder? Also ich finde, das ist schon irgendwie ein interessantes Paket und vor allen Dingen finde ich das auch einfach spannend, die Reaktion eines Publikums zum Beispiel, das zu sehen, das vielleicht für den größten Titel Ino-O gekommen ist und dann die beiden anderen Filme sieht. Also das ist schon, ich mag ja sowieso, wenn irgendwie da ein Angebot ist, dass Leute mit Sachen konfrontiert, die sie sich vielleicht sonst nicht angesehen haben. Und ich habe das Gefühl, das hat die Woche der Kritik in diesem Programm schon ganz gut geschafft, weil Freiheit natürlich vielleicht auch ein sehr offenes und ein sehr inklusives Konzept ist.
Total.
Aber jetzt ist es auch genug mit total und gegenseitiger Unterstützung und Schulterklopfen. Wir kommen zur Critics Debate, zum Streitgespräch. Michael, ab jetzt sind wir Feinde für die nächsten 10, 20 Minuten. Denn wir reden über einerseits Edouard in Charles von Pascal Baudet und andererseits über 2551.01 von Norbert Pfaffenbichler. Kurz zum Programm. Bereits seit drei Festivalausgaben präsentieren wir bei der Woche der Kritik ein Debattenformat, bei dem zwei KritikerInnen und ihre Perspektiven im Zentrum stehen. Anhand von Edouard and Charles und 2551.01 ergründen unsere Gäste in furchtloser Offenheit die Gemeinsamkeiten und Differenzen ihres Gespürs und Geschmacks, betrachten das Kino, schätzen es wohl möglichst präzise ein und verlieren sich vielleicht darin. Und das alles zu einem Programm, das Film und Kunstgeschichte recycelt, deren Figuren und Werke in einer anderen Zeitrechnung beamt, historisch Gewissenheit und Kinogenres transformiert. Bei der Woche der Kritik wären das in diesem Fall Hanna Pelacek und Daniel Kuttenschulte, beides übrigens Gäste, die schon mit mir in Katz, der kritische Filmpodcast, und mit Christian Eichler gesprochen haben. In diesem Fall nehmen wir die Rollen ein. Wer möchtest du sein, Hanna oder Daniel?
Hanna.
Okay, dann bist du jetzt beim Spiegel angestellt und ich schreibe, glaube ich, für die Frankfurter Rundschau. Und mit unseren Expertenblicken schauen wir zuerst auf Edouard and Charles von Pascal Baudet, der ja einen historischen Stoff in die Gegenwart holt und ein bisschen mit unserer Zeit verschmelzen lässt. Es geht um die Freundschaft und ja, also wenn man es so nennen möchte, die vielleicht ein bisschen kriselnde Freundschaft zwischen Edouard Monet und Charles Baudelaire, also einerseits dem Maler, einem der wichtigen Wegbereiter der Moderne, und andererseits dem großen Kritiker und Essayisten, der wahrscheinlich vor allen Dingen für La Fleur du Mal, also die Blumen des Bösen, bekannt ist, sein Hauptwerk, das er, glaube ich, schon mit irgendwie 36 geschrieben hat. Die sind jetzt beide plötzlich in der Gegenwart. Edouard Monet hat ein bisschen damit zu kämpfen, dass Leute irgendwie Karikaturen von ihm und seinen Bildern machen, und er fühlt sich damit sehr unwohl. Auf der anderen Seite ist da Baudelaire, der irgendwie Geldprobleme hat, der versucht, durch irgendwelche Grants, also durch irgendwelche so finanziellen Unterstützung von Institutionen, sich ein bisschen über Wasser zu halten, aber dann irgendwie immer scheitert und auch mit dem, was er so macht, nicht so weiterkommt. Und die beiden treffen plötzlich auf eine neue Figur, eine historisch nicht bekannte oder nicht verbürgte Figur namens Gulkan oder Gülkan. Also ich kann es nicht genau zuordnen, woher dieser Name Gülkan stammt.
Von, ja.
Ja, ich meine es jetzt nicht von hier MTV und so. Oder Viva? Wo war Gülkan?
Viva.
Ja, genau. In irgendeinem Casper-Song redet er darüber, dass sie weg muss. Ich glaube, erst wenn MTV wieder Musik spielt. Na gut, auf jeden Fall, das soll ja auch hier nicht Thema sein, aber der bringt irgendwie diese Freundschaft ein bisschen durcheinander. Er spricht die Sprache kaum, er schlüpft hier und da mal in die Rollen des anderen, wird so eine Art Spiegel oder Projektionsfläche. Und du hast mir im Vorfeld erzählt, dieser Versuch einer intellektuellen Komödie im Frankreich der Gegenwart, der irgendwie mit Karikaturen, Kunstkritik, aber auch mit vielem anderen sich beschäftigen will, hat dir gar nicht zugesagt. Was hat dich gestört und was konntest du vielleicht darin noch finden für dich?
Zum einen hat mich die Optik gestört. Das war sehr weird gefilmt. Es hat sich ein bisschen angefühlt wie so eine nicht nachbearbeitete Doku, aber und manchmal fühlten sich die Figuren an, als stünden sie vor Greenscreens, aber sie standen nie vor Greenscreens. Das waren schon wunderschöne Sets und Räume, in denen sie waren, aber es war einfach seltsam. Es war halt auch irgendwie seltsam inszeniert, also auf diese Art seltsam inszeniert, wie es mir einfach nicht getaugt hat.
Also so eine Digitalität und Künstlichkeit vielleicht auf eine komische Weise. Und ich glaube, ein wichtiger Faktor ist, diese Figuren stehen gerade in der ersten Hälfte des Films ganz oft auf belebten Straßen. Und ich weiß gar nicht, wie das da ist, aber man hat definitiv die echte Welt, die verschmilzt mit dem Filmischen irgendwie. Also es ist sicher auch ein bisschen in Teilen so ein dokumentarischer Gestus, der den Film in Teilen trägt.
Ja, und dann gibt es auch noch immer mal wieder, gerade zu Beginn des Films, diese seltsamen, voyeuristischen Shots auf Frauen. Ob sie von Gülkan, dessen Rolle mir auch doll missfällt, oder dessen Figur, weil ich hab ihn nicht gecheckt. Also er soll natürlich irgendeine Art Medium sein, aber ich finde, er war schon hart an der Grenze zu, in Anführungszeichen, dummer Ausländer.
Also er ist selbst so eine Karikatur vielleicht, wie immer.
Genau,
wieder
er Thema war wirklich buchstäblich Uga Uga Kra. Also sowohl, dass er halt den Frauen hinterher gegeiert hat, als auch halt sich nicht sonderlich gut artikulieren konnte. Und sich nicht artikulieren können in einer Sprache ist das eine, aber auch tatsächlich intellektuell nicht auf der Höhe zu sein, ist noch was anderes in der Darstellung einer vermeintlich ausländischen Person, wie auch immer. Wobei ja nicht gesagt wird, dass er Ausländer ist, er spricht nur einfach kein Französisch. Diese Figur fand ich auch unerträglich nervig auf eine Art und fand ihn auch als Medium zwischen den beiden kriselnden Freunden nicht sonderlich gelungen. Vor allen Dingen, weil ja irgendwie in der Quintessenz nicht er das Medium war zwischen den beiden, sondern vielmehr dieser Bibliothekar, ist es, glaube ich, der auch irgendwann auftaucht und ihm ein bisschen Französisch beibringt. Es war alles weird. Vor allen Dingen, entweder habe ich was nicht mitbekommen oder es wird erst in den letzten 10 Minuten des Films überhaupt offengelegt, dass es sich um Neuinterpretationen von Édouard Manet und Charles Baudelaire handelt. Und das weiß man vorher nicht. Das heißt, man schaut einfach zwei verdatterten, dämlichen, alten Dudes zu, die durch die Gegend laufen, wie als hätten sie keinen Auftrag. Und der eine weint, weil er seine Bilder nicht verkaufen kann. Und sein Kumpel hat damit zu kämpfen, dass er die Bilder seines Freundes nicht cool findet. Und auch selber irgendwie nicht so ganz weiterkommt in seiner Karriere. Und das ist alles so. Also mich hat es nicht interessiert. Ich fand es krass langweilig.
Ich verstehe vieles von dem, was du sagst, total. Lass mich dir ein paar Sachen sagen, die ich irgendwie nett fand. Also das ist sicher ein Film, den man sich sehr zusammenpuzzeln muss. Das ist kein Film, der einem wahnsinnig viel Anleitung auch zu sich selbst gibt. Und ich verstehe sofort, wenn man sagt, hey, gib mir irgendwie 2, 3 Sachen mehr, dass ich mich nicht so verloren fühle, wenn ich da mit deinen Leuten so durch Paris taumel. Ich fand diese, die du als voyeuristisch beschrieben hast, Einstellung von Menschen auf den Straßen irgendwie ganz spannend. Das ist ja ein Film, der ganz viel auch so über Porträtbilder macht. Immer wieder sind dann nur noch die Gesichter da. Gerade in der ersten Hälfte ist das ein ganz zentrales Element. Aber auch so, wenn es Richtung Finale geht, kommen nochmal diese Close-ups und erzählen uns was über die Menschen. Und man hat wirklich das Gefühl, diese Geschichte findet fast so theatermäßig statt, während alle anderen einfach ihrem Leben nachgehen. Und ich fand das irgendwie schön, wenn die Kamera so uns immer wieder erzählt, hey, es geht nicht nur um diese 2 Menschen, das sind einige unter vielen, sondern guck mal, diese Gruppe von 3 Frauen, die gerade irgendwoher unterwegs sind, wer sind das denn wohl? Irgendwie sehen die doch auch interessant aus, lass uns doch mal ganz kurz bei denen bleiben. Und dann geht's irgendwie doch dann weiter und das ist so ein Film, der die ganze Zeit so ein bisschen ausfasert an den Rändern, der ganz viel komische Wortspiele macht, wo ich auch genau wie du, so ein bisschen verloren war, wo ich immer das Gefühl hatte, ich glaube, irgendwie hier mir fehlt so was kulturell Spezifisches. Also es gibt ganz viele Wortspiele mit Charles und Chat, also mit Katze. Der ganze Film ist auch voll mit Katzen, die zum einen irgendwie wie in diesen Bildern tatsächlich halt von Manet auftauchen, die auch immer so ein bisschen die Hintergründe füllen, aber die manchmal auch so ganz komisch kommentieren. Also es gibt so ungefähr in der Mitte des Films so einen Shot, wo Manet irgendwo steht und im Hintergrund ist so eine Katze mit so ganz stark leuchtenden Augen, die fast so aussieht, als würde sie jetzt so einen Laserstrahl abschießen oder so. Und ich fand, wenn du sagst, du fandest es langweilig, ja, manchmal so ein bisschen. Ich fand es vor allen Dingen irgendwie ulkig. Also ich fand das so ein bisschen krude und schrullig und nicht so richtig zusammengesetzt. Aber ich habe irgendwie schon Spaß dann gehabt, einfach mit denen so ein bisschen durch Paris zu laufen und zu gucken, was da so für Menschen sind. Und dann treffen sie mal jemanden und dann ging es so ein bisschen um die Streits, die sie haben. Und dann sind auch mal so ein bisschen auch vielleicht Erkenntnisse vom einen über den anderen. So, ich bin von seiner Depression gelangweilt oder genervt. Oder bin ich auch so, ja, eigentlich auch so ein Satz, den man nicht oft sagt, weil das auch irgendwie so ein bisschen so ein komisches Tabu ist. Aber irgendwie manchmal sicher auch verständlich, weil man hat natürlich auch immer nur Grenzen für Empathie und wie weit man halt irgendwie Leuten helfen kann und wie weit man sich auf andere anlassen kann. Also es gibt auch immer wieder so ein bisschen, manchmal stößt man eben persönlich auch an Grenzen, ob man will oder nicht, egal wie sehr man den anderen mag und so. Ich glaube, zusammengefunden hat das für mich erst, als wir am Ende tatsächlich die Bilder von Manet und dann die Karikaturen dazu sehen. Und das fand ich halt schon auch tatsächlich sehr amüsant. Also wenn dann der Löwe von einem Jäger erlegt, den er gemalt hat, in der Karikatur zum Fisch wird oder so, da muss ich schon lachen. Oder wenn irgendwie er ein Liebespaar auf eine Boot malt und in der Karikatur sitzt dann der Mann so auf ihr drauf und aber so habe ich das doch gar nicht gemalt und er stößt so einen ganz schrillen Schrei aus, als er das erste Mal eine Karikatur von seinem Bild sieht und so und das fand ich schon auch echt ganz lustig. Also das ist sicher kein wahnsinnig runder Film, der kippt wahrscheinlich so die Kiste, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber wir hatten als Kind so eine Kiste voller so Bausteine und Spielzeuge und Krempel irgendwie, den haben wir dann oft ausgekippt und alles irgendwie so zusammengesetzt. Und so fühlte sich der Film für mich halt immer an, so als hätte man so alle Spielsachen, die man so über die ganze Kindheit gesammelt hat, so auf einmal so zusammenwirft, aber halt in einem etwas biederen Szenario. Ich finde, der Darsteller, der Édouard Monet spielt, sieht so ein bisschen aus wie der Sänger von Tokotronic und ich glaube, so ist auch der Film so ein bisschen.
Die Karikaturen, die du ansprichst, die zu Beginn des Films direkt angesprochen werden, aber erst in den letzten 10 Minuten des Films gezeigt werden. So, die fand ich auch funny, weil sie vor allen Dingen auch, weil es da, glaube ich, auch das erste Mal war, dass es eine explizite Einordnung der Figuren gab, also eine historische. Und dann natürlich auch die Einordnung dieser Karikaturen und dann auch eine minimale Einführung in Kunstgeschichte beziehungsweise in die Wirkung, die Manet zu seiner Schaffenszeit hatte. Er war ja tatsächlich von den Kritikern extrem unbeliebt, weil er leider in diesem Übergang war zwischen Realismus und Impressionismus und alle Leute fanden halt Realismus geil und er kam da plötzlich mit seinen Strichgesichtern und alle waren so, Digga,
was geht?
Ist dein Pinsel ausgerutscht oder was? Was geht bei dir? Und besonders lachen musste ich halt, als er rechtfertigt, wieso er bei der Olympia das Bouquet so groß gemalt hat und dieses Bouquet halt so riesig ist und über die Frau hinweggeht, wo er meinte, ich wollte das auch das Augenmerk auf das Bouquet leiten und nicht auf die Brüste der Frau, was ich auch witzig fand. So, aber ich finde, das war
diese Karikatur ist viel doch witziger. Auch mega, oder? Also diese Karikatur davon, wo einmal einerseits halt irgendwie die Frau so völlig verballhornt wird, dieser Blumenstrauß einfach 8 Meter groß wird und auch diese Haushälterin doch nochmal deutlich gemacht wird, wie sehr das vielleicht auch irgendwie wieder so eine ethnische Karikatur ist, dass man sich da auch dran stören kann. Also das habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ob dieser Gülcan vielleicht auch, weil der so eine Karikatur ist, der Versuch sein soll, die fragwürdigen Bilder von anderen Kulturen, die in dieser Zeit auch in der Kunst festgehalten wurden, so auf so eine komische Weise lebendig zu machen. Also ist da vielleicht irgendwie was dran zu finden?
Ich habe auch überlegt, ob er vielleicht auch ein bisschen das Nicht-Künstler oder Nicht-Kunstschaffende oder Kritikervolk darstellen soll, die wirklich, wie ich es schon meinte, Uga Uga Kra, triebgesteuert sind und durch die Gegend rennen, kaum sich artikulieren können anscheinend und Frauen hinterhergaffen oder anderen Menschen hinterhergaffen. Mhm. Und dann über die sich halt das Bildungsbürgertum lustig machen kann. Und es gibt ja auch Szenen, wo, also zum Beispiel diese eine in der Bar, wo ich nenne ihn jetzt auch einfach Gülcan, wo Gülcan einfach irgendwas erzählt, irgendein Kauderwelsch und halt eine Frau, die an einem anderen Tisch sitzt, anfängt zu lachen. So, es gibt mehrfach Szenen, wo einfach Menschen plötzlich anfangen zu lachen und sich über ihn vielleicht lustig macht, über das, was er sagt, über die Emotionen, die er spürt, über das, was er erzählen möchte, wie er sich artikuliert, also was er ausdrücken möchte, aber dass das einfach nicht schlau genug ist. So, das ist eine Leseart. Und am Anfang habe ich gedacht, vielleicht sind Eduard und Gülcan so quasi alter Egos voneinander, so der eine sehr verkopft und sehr auf das Bild von außen bedacht. Auf der anderen Seite haben wir Gülcan, der halt überhaupt keine Fix gibt, weil er das überhaupt gar nicht checkt, so und einfach redet, weil er reden möchte.
Ja, vielleicht auch der Künstler, der oft ja irgendwie sozial vielleicht auch nicht so gut angepasst ist, der auch so ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Wir haben hier auch beide Figuren sehr geschildert als Menschen, die so ein bisschen mit dem Kopf in den Wolken stecken. Also gerade Charles ist am Anfang ja wirklich jemand, der so völlig wie so ein ausgebrochener Rentner irgendwie durch die Welt läuft, so, der auch so eine komische orangene Funktionsjacke oder sowas trägt, also der auch in dieses Grand Meeting so reinwankt und das sofort irgendwie versaut, während seine Muse, die ja auch, glaube ich, historisch, diese Jeanne, die ja auch historisch vermerkt ist, dass irgendwie seine Kunst auch in Sprache übertragen kann und vor allen Dingen als Verkaufsgespräch abbilden kann, ist er da ja so ein bisschen unbeleckt, also er ist völlig unfähig und so weit von der artikulationsfähig von einem Gülcan ist er in dem Moment dann sicher auch nicht.
Ja, vor allen Dingen ist es ihm ja irgendwie auch zuwider, diese, ich sag mal, Fördergelder oder diese Dozentenstelle in Belgien oder so anzunehmen oder was auch immer das ist. Auf der anderen Seite braucht das auch. Also auf der anderen Seite nervt er sie und läuft ihr hinterher und sagt so, oh, bitte, bla bla bla. Und auf der anderen Seite torpediert er das selber und ist sich selber nicht sicher, ob er das möchte, ob es das ist, was er möchte. Ich fand die Beziehung zwischen den beiden, also es ist ja immer dumm zu sagen, so ja, wenn der Film anders geschnitten wäre, wäre er halt ein anderer und bla. Ich hätte mir aber trotzdem gewünscht, auch zur Zugänglichkeit des Films, dass man vielleicht am Anfang diese Kontextualisierung zwischen den Figuren gehabt hätte. Also dass es halt so eine moderne Version von Manet und Baudelaire ist. Ich glaube, das hätte den Film zugänglicher gemacht, beziehungsweise wenn man einfach auf weirden französischen Humor steht mit vermeintlichen Wortwitzen, die halt keiner von uns versteht, also keiner, der nicht gut Französisch spricht, dann war dieser Film für mich relativ witzlos. So gegen Ende, wo es dann irgendwie klar wurde und ich jetzt andere Momente einfach kontextualisiert sehen kann, also auch diese weirde Obsession von Charles, wie er bei dem Bild von der Olympia die Katze rausschneidet und bei sich hindenkt, weil er ja diese seltsame Besessenheit von Katzen hat. Das ist halt irgendwie funny, ja? Auch, dass er da so eine Furial Friend maschinelle Katze hat. Wie heißt das? Elektronische Katze hat. Das ist irgendwie funny und das ist alles obskur und dass er das Schönste, den schönsten Part an dem Bild, das sein Freund ihm gemalt hat und ihm geschenkt hat. Einfach diese weird aussehende Katze hat und nicht die Brüste von der nackten Frau. Das hat auch irgendwas so nebenbei Witziges. Nur diese Beziehung zwischen den beiden, die ja tatsächlich historisch gesehen spannend ist, dann so zu sehen, die beiden reden ja nicht wirklich. Also Kommunikation ist ja auch so ein zentrales Element in diesem Film. Einmal das Unvermögen, sich auszudrücken und dann das Unvermögen, miteinander zu sprechen, auch wenn man doch so befreundet ist und eigentlich beide Ausdrucksformen gewählt haben, wo sie ja eigentlich sich ausdrücken können sollten in ihren Medien.
Nee, klar, das ist schon ein sehr großer Kontrast zwischen ihrem Vermögen, Sachen aus der Welt einzufangen in ihrer Kunst und dem, was sie im unmittelbaren Umgang dann davon übertragen können. Also das ist auch fast so eine gewisse Tragik da drin eigentlich, oder? Dass man vielleicht manchmal bestimmte Sachen wirklich nur in irgendeiner Form ausdrücken kann, in dem, was man halt als Obsession hat. Und das bleibt aber dann im gewissen Teil der Welt immer verborgen. Ich glaube, ich würde dir sogar zustimmen, dass hier in dem Film vieles liegt, vieles auch verschütt liegt, dass man vielleicht so ein bisschen hätte mehr kontextualisieren können, indem man bestimmte Sachen früher gezeigt hätte. Und ich glaube auch, dass das davon profitiert hätte. Normalerweise bin ich ja auch jemand, der so ein bisschen tendenziell immer eher dazu neigt zu sagen, nein, hier wurde in dem Film zu viel erklärt und so. Aber ich glaube einfach, viele von den Interaktionen wären irgendwie wirksamer gewesen, hätte man bestimmte Sachen, bestimmte Informationen früher gehabt, weil die ja auch nicht das schaffen, Sachen rückwirkend irgendwie mit Sinn aufzuladen. Also es ging mir überhaupt nicht so, dass ich dann plötzlich das Gefühl hatte, wenn ich mehr über diese beiden weiß, dass dann bestimmte Zwischenfälle greifbarer werden, sondern der hat ein Level von Abstraktion, von Absurdität, vom fast surrealen im Umgang, das ich irgendwie überhaupt nicht interessant oder zielführend fand. Aber für mich war hier schon noch genug zu bergen, genug, was irgendwie sicher vergraben lag, aber was ich mit großer Freude dann irgendwie geborgen habe. Und ich glaube, wenn man sich so vorher so ein bisschen einliest, dann hat man auch noch mal mehr Freude mit dem. Und also das sind jetzt beides künstlerische Figuren, die ich halt so vor allen Dingen so kenne, wie man sie halt kennt, irgendwie, wo, dass man halt so ungefähr weiß, was sie waren, was sie gemacht haben. Ich glaube, dieser Film fordert jetzt ihr historisches Bild nicht besonders raus, aber folgt auch nicht allzu stumpf dem, was man schon kennt, sondern ich glaube, das ist irgendwie ganz interessant als historischer Blick auf die beiden Figuren und auch ganz interessant als Versuch, das in die Gegenwart zu hieven. Ich glaube, viele der anderen Themen, die hier in so diversen Beschreibungstexten angesprochen werden, zum Beispiel, dass es auch um Kolonialismus geht oder so, da habe ich das gesehen, da kann ich verstehen, in welche Passagen gemeint sind, aber das fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig überzeugend. Also ich glaube, das ist ein Film, der auch mit seinen 72 Minuten gut daran getan hätte, sich stärker auf die besten, auf die intensivsten, auf die lustigsten Momente zu konzentrieren und der in diesem wandelnden sicher auch irgendwie eine ganz angenehme Grundstimmung irgendwie schafft. Und wenn man Lust auf so Rumhängen mit zwei Figuren hat, mit etwas verwirrten, verrückten Professoren, dann ist das schon auch unterhaltsam. Aber ja, es wird auch nicht mein Lieblingsfilm des Jahres. Aber ich fand, der hatte schon seine Momente.
Ach ja.
Ja.
Ich fand die, also viele der Figuren standen für mich manchmal einfach so richtig lost in der Gegend rum. Wenn das Humor sein sollte, dann ist das vielleicht nicht meiner. Aber
wenn das Humor ist, dann sollten Sie es bitte dazu schreiben.
Ja, genau. Ich würde mir bitte den Kontext dazu wünschen. Nein, also für mich wirkte das alles jetzt im Nachhinein, ja, es gibt ein paar witzige Momente oder nette Momente, aber vieles scheitert dann für mich wieder an dieser Gülcan-Figur, die für mich kaum Nährwert hatte. Also auch diese ganze Geschichte von, er trifft dann diesen Bibliothekar, der ihm dann buchstäblich Bildung gibt und Kontext gibt, die quasi auch den Zuschauern fehlt, um halt irgendwie die Geschichte richtig zu verstehen. Oder die einem auch fehlen würde, wenn man halt nicht die Geschichte von Manet und Baudelaire kennt. Das ist für mich immer so ein bisschen so eine Hürde, an solche Filme ranzukommen. So, das ist wieder so ein, ja, okay, jetzt haben wir hier zwei Kunstfiguren aus der Geschichte und bla, und das wird jetzt hier neu übersetzt. Und erst am Ende wird es offengelegt, also sehr explizit offengelegt. Es ist so ein bisschen gemein den Zuschauern gegenüber. Es ist so dieses, ich stehe über euch, ich kenne den Kontext und ihr könnt jetzt gucken, was ihr mit der Geschichte macht. Vielleicht sollte auch einfach erstmal diese Geschichte, diese Beziehung zwischen den Menschen ohne Kontext gezeigt werden, damit man sich sein eigenes Bild machen kann, um am Ende zu sagen, so, es ist inspiriert von einem Künstler und einem Dichter. So, also das finde ich immer schwierig. Also sich, wenn ich das Gefühl habe, es wird sich absichtlich über die Zuschauenden gestellt, indem kein Kontext gegeben wird und man davon ausgeht, dass man eine gewisse Grundbildung, intellektuelle Grundbildung, wie auch immer, hat. Das finde ich immer so, ja, okay, thanks, I guess.
Ich weiß nicht, so habe ich das ehrlich gesagt nie erlebt. Ich finde auch diesen Vorwurf zum Beispiel von Elitarismus immer so ein bisschen schwierig, weil ich, also ich meine, das ist natürlich auch immer nur ein persönlicher Blick, aber ich nehme sowas dann oft als Angebot wahr. Hey, hier hast du die Möglichkeit, guck dir das doch mal an. Also auch wenn ich irgendwie in bestimmten Texten halt Sachen lese, die ich nicht kenne, denke ich halt eher, oh, interessant, das kann ich mir auch mal anschauen und irgendwie vielleicht mal nachlesen oder wenigstens mal googeln oder so. Und nicht, oh, was für ein Arsch, dass der jetzt versucht, mich damit niederzumachen. Also das ist sicher auch ein persönlicher Standpunkt dann jeweils. Also ich fand's nicht so drastisch, aber ich kann schon verstehen, wo du herkommst. Ich glaube, ein Film, bei dem wir uns einiger sind, bei dem wir beide etwas größere Probleme haben, ist 2551.01. Ich glaube, er heißt so, weil das Jahr ist, in dem er spielt. Es wird nicht so ganz deutlich gemacht. Wir sind auf jeden Fall in einer Art dystopischen Zukunft. Ein namenloser Mann ist unterwegs durch eine, ja, so eine Art Gewölbewelt. Vielleicht ist die Menschheit in den Untergrund geflohen. Wir wissen es nicht ganz. Alle in dieser Welt tragen seltsame Masken. Wir wissen nicht, ob das darstellen soll, dass sie vielleicht tatsächlich so aussehen. Also ob es hier eine Welt voller Mutanten oder in Form unseres Hauptdarstellers so eine Art Affenwesen ist oder ob das tatsächlich Menschen sind, die Masken tragen. Vielleicht ist es auch irgendwas dazwischen. Vielleicht sind Maske und Gesicht ja halt hier ungefähr dasselbe. Ich meine, das ist ja auch ein Thema, das wir hier schon heute Abend hatten bei zum Beispiel Inuo. Aber er versucht in so einer Abwandlung, wie uns zum Beispiel im Beschreibungstext gesagt wird, von Chaplins The Kid, ich glaube von 1921, ich glaube, das ist ein Zweiroller damals von ihm gewesen, also ich glaube, der ist so 40 Minuten lang oder so.
War auch der erste Langfilm von Chaplin.
Ja, okay, ja, dann ist er wahrscheinlich doch drei Rollen schon mal, so knapp über eine Stunde dann, das habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf gehabt, aber auf jeden Fall so eine leichte Abwandlung davon und wir begleiten halt ihn und das Kind auf eine relativ vignettenhafte Reise durch diese ferne Zukunft. Zum einen trifft er da zum Beispiel auf so eine Art seltsame Kindertagesstätte, wo irgendwie alles so ins Psychedelische überkippt und wir haben so eine Art Anlehnung vielleicht an, ich dachte an Texas Chainsaw Massacre, so ein seltsames Abendessen. Dann bekommen wir auch immer wieder so Operationsszenen von so einer Art Doktor gezeigt, der so eine Art Frankensteins Monster zeigt, genau wie vielleicht hier in diesem Film ganz viele Aspekte der Filmgeschichte so zu einem zusammengemixt werden, kreiert er eine Kreatur. Aber ich glaube, wir haben uns mit dieser schlurfenden, zombiehaften Schöpfung von Film ein wenig schwer getan, oder? Also ich muss sagen, ich habe überhaupt kein Problem mit allen Elementen des Ganzen, mit allem, was hier verwendet wird, aber mit dem finalen Ergebnis habe ich mich vor allen Dingen gelangweilt, weil ich die ganze Zeit dachte, das ist ja gut und schön, dass man sich hier auf vieles bezieht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es wirklich gelingt, hier Leben einzuhauchen, dass wirklich über dieses Material, das hier verwendet wird, was zu erzählen ist. Ich fand das auch nicht so wahnsinnig anregend, also stilistisch hat das so ein bisschen was von einem Fanfilm oder so. Also wenn das jetzt irgendwann, keine Ahnung, die YouTuber von Smosh oder so gemacht hätten, hätte ich das auch nicht seltsam gefunden. Und oft finde ich ja so Fanfilmartige Sachen oder so Sachen, die halt so lokale Filmemacher irgendwie gestalten, ja sehr sympathisch. Also ich denke an jemanden wie Charles Roxburgh oder so aus den USA, der so ganz kleine, ganz billige, aber irgendwie wahnsinnig freundliche und sympathische Komödien irgendwie dreht oder Horrorfilme irgendwie. Aber das hier wirkte auf mich einfach plump und langweilig und auf so eine uninteressante Weise so zusammengeklaut. Also da konnte ich mit der Bricolage oder was auch immer der Versuch hier war, nicht viel anfangen. Hast du mehr Positives zu sagen?
Absolut nicht. Ich glaube, das Positivste kam gerade schon aus deinem Munde. Für mich hatte der Film zu Beginn erstmal so eine Musikvideo-Ästhetik.
diese Anfangssequenz, oder? Wo zum Metal genau. So die Autoritäten, die klassischen faschistischen Polizeisoldaten mhm. gegen irgendwelche Mutanten oder Menschen kämpfen. Das sieht aus wie so ein System of a Down oder Korn-Video oder ja. Nine Inch Nails oder so.
Genau, und dann ist da dieses gruselige Kind, das zwischen den Fronten steht mit dem Sack über dem Kopf und das wird dann gerettet. Und dann beginnt diese Geschichte, wie dieser Dude, von dem wir eigentlich nichts wissen, außer dass er in irgendeinem Widerstand war, irgendwie versucht, mit diesem Kind klarzukommen und einen Platz ja. für dieses Kind zu finden.
Wir sollten vielleicht noch ganz kurz erwähnen, dass es ein Stummfilm ist, weitestgehend, oder? Also, dass ja. es natürlich Geräusche und Musik eingespielt werden, aber dass quasi keine Dialogzeilen zu hören sind, sondern alles durch Gestik und Mimik, vor allen Dingen durch Aktion eben erzählt wird, oder?
Genau, es gibt auch keine Texttafeln, wie es die im klassischen Stummfilm gegeben hätte. Also es gibt auch wenig gesprochenes Wort. Also auch wenn es so gesprochene Wörter gibt, sind die meist so ein bisschen verzerrt oder so murmelig. Man kann keine richtigen Wörter ja. verstehen.
Also es ist auf jeden Fall technisch so, als könnte man keinen Synchronton, genau. keinen Sync-Sound irgendwie einsetzen.
Genau. Stattdessen gibt's halt viele verschiedene eklektische Klänge und musikalische Untermalungen. Also es fängt dann mit so einem Metal-Musikvideo an, würde ich das so nennen. Und dann hat es auch weitestgehend manchmal so Klaviermusik von einem, wie man es von einem Stummfilm kennt. Oder es kommen elektronische Klänge. Oder da kommt einmal so eine, also Hardstyle-Dubstep-Musik, die aber so vorhersehbar war an dieser Stelle. Ich dachte mir so, ich weiß jetzt genau, was für eine Art von Mucke da kommt. Und natürlich kam diese Art von Musik da.
Ich musste da irgendwie an The Prodigy denken.
Ja, genau.
So auch, oder? Ja.
Ja. Und passte auch von der Ästhetik. Also da war es für mich wieder ein Musikvideo. Genau auch in diesen Szenen, die da gezeigt wurden. Das war dann für mich noch ein Musikvideo im Film. Und das Ding ist ja, dass ja auch für die paar Kritiken, die ich dann gelesen hatte, dass sie das so in einer Linie sehen mit Charlie Chaplins The Kid, wie du es am Anfang schon meintest. Die Episode 1, also dieser Film, heißt ja auch The Kid, literally. Also
ja, also wie der Chaplin.
Gibt anscheinend, es wurde noch eine Episode 2 angedroht, genau.
Ja, die Orgy of the Dead oder so heißt sie, da lehnt man ja, sich dann genau. an was? James Woods an?
Ich weiß nicht, aber ich weiß,
dass ich es mir nicht anschauen werde. Was rede ich denn? Ja, ach, wer weiß, ob das kommt, aber Orgy of the Dead ist ja, glaube ich, ein Film von Ed Wood, wenn ich das nicht falsch im Kopf habe.
Aber diese offensichtliche Parallele wird ja gezogen zu Chaplins groß gefeierten Werk. Die Ähnlichkeit ist ja auch gegeben, dass da eine Person ein Kind zu sich nimmt und versucht irgendwie in dieser Unterwelt, in dieser Armut, in diesem Chaos irgendwie klarzukommen. So. Das heißt, es gibt Parallelen, aber das wirklich in einem Satz zu nennen mit Chaplins The Kid, finde ich ehrlich gesagt vermessen. Also ich finde halt, dass The Kid ausgemacht hat, dass das ein sehr emotionaler Film ist, ein Film, der mit viel autobiografischen Elementen gespielt hat, also und natürlich auch viele Emotionen auslöst und besonders war und immer noch ist für die Filmgeschichte vor allen Dingen. Und dann kommt das, was wir uns ansehen mussten. Und ich finde, das wird dem Ganzen nicht gerecht. Es ist so ein Potpourri an Stilelementen, Musikelementen, die aber alle meiner Meinung nach in ihrer Mischung nicht gelungen sind. Also du kannst einen Smoothie machen und den kompletten Obstkorb da reinwerfen, aber es macht es noch nicht zu einem guten Smoothie, weißt du? Und auch wenn dann so Slapstick-Elemente drin sind, dass der am Anfang auf einer Bananenschale ausrutscht und keine Ahnung, was alles so. Ich verstehe, wo das hin soll und so, aber ey, ich habe das Gefühl, der Film verrennt sich in diesem Untergrundtunnelsystem auch sehr oft.
Ja, ich will ehrlich sein. Also das ist kein Smoothie, in dem man alles Gemüse und Obst reingekippt hat. Da hat jemand in den Mixer geschissen und dann einfach kräftig umgerührt. Und das ist dann das Ereignis. Ja, also ich finde ja diese ganzen Versatzstücke, wie schon angedeutet, alle völlig okay. Und ich mag auch, wenn man sich ganz bewusst an B-Filmen und dem, was manchmal unter Trash firmiert, orientiert. Und es gibt auch viele Filme dieser Art, die mir sehr zusagen. Also ich weiß noch, dass ich im Forum der Berlinale vor, ich glaube, so 3 Jahren die Kinder der Toten von Kelly Copper und Pavel Liska gesehen habe, basierend auf irgendwie einem Roman von Elfriede Jelinek, aber so adaptiert als chaotisches Zombie-Trash-Fest, so ein bisschen angelehnt vielleicht an Schlingensief. Und Schlingensief wäre ja auch ein Bezugspunkt. Auch jemand, der mit sowas wie dem Deutschland-Kettensägen-Massaker irgendwie Sachen gezeugt hat, wo man diesen Bezug zum Theater und vielleicht auch zu dem, was halt im Theater der Grausamkeit so passiert, also der das interessant zusammengeworfen hat. Und da habe ich immer irgendwas mitmachen können. Da habe ich auch was empfunden, da habe ich mich vielleicht geekelt oder da hatte ich Spaß dran. Hier habe ich mich einfach durchgängig gefühlt, wie gesagt, als hätte ich so eine Art schlecht gemachten Fanfilm, als würde jemand mit seinen Freunden irgendwie mit einem VHS-Rekorder, aber in einem Kontext, wo dann ja, weiß nicht, dann noch so eine Prätention damit einhergeht. Und ich glaube auch nicht, dass da irgendwas aufsummiert rauskommt. Also, wie du schon gesagt hast, dieser Vergleich mit Chaplin verbietet sich natürlich eigentlich von allein. Also, ich will jetzt auch Chaplin nicht auf dieses Podest stellen, auf das er natürlich gehört. Aber das ist ja nun ein großer Humanist, aber auch eben ein brillanter Komiker. Jemand, der an sich gearbeitet hat, noch und nöcher. Jemand, der auch, wie du schon angedeutet hast, einfach da seinen ganz eigenen Schmerz, dieser einfach wirklich wie von Charles Dickens geschriebenen Kindheit irgendwie verarbeitet hat. Jemand, der dann später auch aus dem Land gejagt worden ist als Kommunist. Natürlich auch wegen anderen Fehlern, die vielleicht so ein bisschen bemerkenswerter und die auch vielleicht echte Fehler sind, aber na gut. Aber das ist nun ja alles in diesem Fall nicht gegeben und Chaplin ist lustig und tragisch und das hier, also es ist tragisch, dass ich das sehen musste, aber zu lachen hatte ich echt wenig.
Ich finde auch diesen Ekel, der porträtiert werden sollte. Das hat für mich einfach nicht gezogen. Und ich weiß nicht genau, wieso, weil das war schon ein sehr unästhetischer und ekliger Film. Und er sollte es auch sein. Vielleicht war ich deswegen so ein bisschen wie so ein trotziges Kind und dachte mir so, mehr hast du also nicht zu bieten. Also nicht im Sinne von, werd noch ekliger, sondern da ist nicht mehr hinter. Da ist, also nicht so wie, wenn ich jetzt von Julia Ducournau, also so Body Horror sehe, da ist trotzdem noch was hinter, da wird trotzdem noch was erzählt. Oder wenn ich an den Film denke, den ich auch unfassbar ekelhaft fand, Es ist schwer, ein Gott zu sein. Das ist dieser ewig lange russische, weirde Schwarz-Weiß-Film.
Alexei Germans letzter Film von 2013, genau.
Und den habe ich mir angesehen und der war einfach widerlich. Also optisch gesehen. Ich meine, offensichtlich, weil es war halt Mittelalter und Mittelalter war halt fucking widerlich, Mann. Aber das war halt nicht Ekel des Ekels willen. So, da gab's noch irgendwas hinter, wenn da gezeigt werden sollte, ja, okay, das ist dann irgendwie ein menschlicher Körperwert oder generell sind Körperwert in dieser Dystopie, bla, bla, bla. Das hat für mich alles trotzdem nicht gezogen, so. Also das war so ein, wo wolltest du hin, Bruder? Wo wolltest du hin?
Ja, wo auch immer man hin wollte, man ist wahrscheinlich nicht ganz dort angekommen. Und wenn ein zweiter Teil irgendwann erscheint, ich werde nun nicht der Erste sein, der sich in die Schlange am Kino, in dem das läuft, stellt. Vielleicht bei Critics Debate ein Programm, das definitiv Angebot zum Streiten macht. Hier fallen wir hier auf dieselbe Seite. Bei Edouard and Charles waren wir, glaube ich, tatsächlich im Debattenmodus. Aber insgesamt hatten wir, glaube ich, mehr Freude, mehr ästhetisches und mehr erzählerisches und mehr allgemeines Vergnügen an dem Libertin-Programm. Richtig?
Ja, würde ich so unterschreiben.
Was ich, glaube ich, bemerkenswert fand, ist, dass man hier auch noch so viel Querverbindungen hat, die man vielleicht auch zum anderen Programm setzen kann. Also, dass man auch den Blick vielleicht ein bisschen geschult bekommt bei der Woche der Kritik für die Möglichkeit zur permanenten Vernetzung, zum Netzwerken zwischen Filmen. Weil ich jetzt auch zum Beispiel bei Manet dann dachte, okay, auch jemand, der irgendwie komisch am Übergang zwischen zwei Epochen steht, der vielleicht ein bisschen zwischen die Stühle fiel, wie du das vorhin beschrieben hast mit der Frage nach Realismus und modernistischen Tendenzen. Und gleichzeitig haben wir dann in Inuo zum Beispiel auch jemanden, der eine Kunstform macht, die nicht aus der Zeit fällt, sondern die von der Zeit abfällt, der irgendwie ein bisschen in die Zukunft schon verweist. Und da habe ich auch das Gefühl, man könnte diese Filme auch immer anders kombinieren und würde immer spannender Ereignisse und Ergebnisse bekommen. Aber die Konstellationen, die entstanden sind, waren definitiv spannend genug. Ich glaube, wenn wir wieder die Möglichkeit bekommen, schauen wir uns auch gerne in den nächsten Jahren immer wieder mal an, was hier bei der Woche der Kritik so stattfindet. Und ich muss auch sagen, dass ich gerade viele dieser programmatischen Texte, die jetzt parallel dazu erschienen sind, auch sehr spannend und sehr ergiebig fand. Also ich finde diese textliche, kritische Dimension schon auch eine große Bereicherung. Ob man die jetzt wahrnimmt oder nicht, aber ich finde es ganz toll, dass dieses Festival eben dieses Angebot macht. Und das finde ich, das passiert auf anderen Festivals viel zu wenig tatsächlich.
Ja, für mich ist auch immer wieder eine Freude, zum einen sehr viele weirde Filme zu sehen, zum anderen natürlich auch die kritische Auseinandersetzung. Jetzt zum zweiten Mal mit dir, Lukas. Und wir hassen uns immer noch nicht. Also,
wer weiß. Vielleicht, wenn ich irgendwann die Karikaturen, die du von mir gezeichnet hast, sehe, dann gibt's aber Ärger.
Du, ich mal wunderschöne Karikaturen.
Davon bin ich fest überzeugt.
Das war unsere Folge zur Woche der Kritik.
Hört auch gern beim nächsten Mal rein, wenn wir reden über Moonfall von Roland Emmerich, über Automaton von Berit Glanz und Yellow Jackets, die neue Showtime-Erfolgsserie, von der all eure Freunde und Feinde schon seit Wochen schwärmen. Wir schauen, was passiert, wenn Fußballstars abstürzen. Tschüss, vielen Dank fürs Hören und auf Wiedersehen.
Tschüss.